Der Vortrag ist über die Einsatzmöglichkeiten von hämatopoietischen Stammzellen oder Blutstammzellen. Vielleicht werden Sie das nicht wissen, aber die hämatopoietischen Stammzellen, das sind an und für sich die ersten Stammzellen, die tatsächlich erforscht wurden und entdeckt wurden und die Einzug in den klinischen Alltag gehalten haben. Und zwar ist eben nach dem Atombombenabwurf 1945 waren die Amerikaner sehr überrascht über die zerstörende Wirkung dieser Bombe. Und zwar nicht so sehr über die erste Wucht, ja, dass die Leute zerstückelt wurden, sondern was sie sehr beunruhigt hat, sind sozusagen die 2 bis 3 Wochen, die danach kamen. Ja, dass die Patienten einfach krank wurden, sie wurden anämisch, sie hatten keine weißen Blutkörperchen und sie sind an Infektionen verstorben. Es wurde damals die Strahlenkrankheit genannt. Heutzutage wissen wir, dass durch diese radioaktive Strahlung das Knochenmark komplett ausgelöscht wurde. Die Amerikaner waren sehr beunruhigt, weil das sozusagen, es war irgendwas, die Strahlung, das konnte man nicht sehen, das konnte man nicht riechen, zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt nachweisen, und die haben extrem viel Millionen in die Forschung zur Behandlung der Strahlenerkrankung gesteckt. Und eins der erfolgreichsten Modelle, also die haben sozusagen Mäuschen genommen, haben die bestrahlt und haben denen alles Mögliche gefüttert und geschaut, was kann ich tun, dass die Maus überlebt, die Strahlentherapie. Und die erfolgreichste Methode war, indem man einen Oberschenkel mit Blei abgedeckt hat. Ja. Irgendwie haben die Mäuschen, die nur einen Bleischutz an einem Oberschenkel hatten, haben überlebt. Man hat nicht genau gewusst, was der Mechanismus dahinter war. Auf jeden Fall der nächste Schritt war, dass man dieses Knochenmark genommen hat von einer nicht bestrahlten Maus und hat es einer bestrahlten Maus verabreicht. Und siehe da, die Maus hat überlebt. Es ist sehr interessant, wenn man sich diese Arbeiten durchliest. Ja. Es ist damals ausgegangen worden, dass das eine Art von Strahlenschutz diese Therapie bewirkt. Tatsächlich waren das die ersten Stammzelltransplantationen. Also zu diesem Zeitpunkt hat man das noch nicht gewusst. Ja. Und das ist einige Jahre so gegangen. Man liest sich da die Papers durch. Man weiß mittlerweile, das ist eine Stammzelltransplantation gewesen. Aber die Leute haben ganz andere Theorien gehabt. Ich habe das sehr interessant und amüsant gefunden. Und eben Ford war der Erste, der nachweisen konnte, und zwar, wenn man dieses Knochenmark von einer unbestrahlten Maus nimmt und einer bestrahlten Maus injiziert, dann sind es, wenn die Maus überlebt, sind das nicht mehr die eigenen Mauszellen, die am Ende überleben, sondern es sind eigentlich die Knochenmarkszellen von dem transplantierten Knochenmark, die überlebt haben. Und er war der Erste, der das Wort Stammzelle in den Mund genommen hat und gesagt, Moment, das sind ja eigentlich diese Knochenmarkstransplantation. Wir transferieren Zellen in die Maus, die dann weiterleben und ein Leben lang leben. Also ist das Konzept der Stammzelle gewesen und hat eigentlich die Grundlage dafür geboten für die alle weitere Entwicklung, die wir heutzutage durch die Knochenmark- oder Stammzelltransplantation kennen. Wenn Sie sich das anschauen, das ist 1956 publiziert worden. 1957 ja, hat bereits der Donald Thomas, der hat den Nobelpreis dafür bekommen, hat seine ersten Resultate präsentiert mit der Anwendung von Knochenmark an Patienten. Und das ist im New England Journal of Medicine publiziert worden. Und da berichtet er eben von seinem ersten Jahr, a year's experience in collecting, storing and using human bone marrow are recounted. Das heißt, den Augenblick, wo das publiziert worden ist, ein Jahr zuvor in der Maus, hat er das sofort erkannt, dass das eine Stammzelltransplantation ist, die man bei Menschen anwenden kann, und hat es sofort bei seinen Patienten angewendet. Auch da, wenn man sich das durchliest, das war die Zeiten vor der Ethikkommission, also die Patienten wurden nicht befragt, das waren terminale Patienten, wo es eine Versuche gemacht haben. Rückblickend muss man sagen, ethisch nicht ganz korrekt, aber bahnbrechend. Daraus ist das Prinzip der Blutstammzelle entstanden. Sie wissen, das ist hierarchisch aufgebaut, und mittlerweile in der Maus kann man das tatsächlich nachweisen an der einzelnen Zelle. Also man kann eine Zelle isolieren, die hier ganz oben steht, die sogenannte Stammzelle ist, ja, und die hat die Möglichkeit zur Selbsterneuerung. Das heißt, wenn sich die teilt, dann macht sie 2 identische Geschwister oder nur sie bleibt gleich und macht ein Geschwisterpaar, das sozusagen ungleich ist und differenziert. Aber sie kann sich immer wieder selbst erneuern. Und als zweites die Differenzierung. Das heißt, von dieser einen Zelle können alle Blutzellen, die wir kennen, gehen aus, werden produziert. Erythrozyten, Blättchen, Neutrophilen und die Lymphozyten. Und dieses Konzept der Blutstammzelle ist eigentlich für alle Stammzellen übertragbar. Und man muss, wenn man von einer Stammzelle spricht, immer das nachweisen. Erstens kann sie sich selbst erneuern und zweitens kann sie sich differenzieren. Gehen wir in den klinischen Alltag der Blutstammzelltransplantation, die wirklich Alltag geworden ist. Es gibt im Moment drei Möglichkeiten, wie man zu solchen Stammzellen kommen kann. Das eine ist die periphere Blutstammzellen-Harvest. Ja. Es ist der Patient, bekommt eine Stimulation mit Hormonen, mit dem GCSF-Wachstumsfaktor unter die Haut gespritzt für circa 5 Tage. Passiert dabei, dass sich die Stammzellen aus dem Knochenmark herauslösen, wo sie normalerweise zu finden sind beim Erwachsenen, und in die periphere Blutlaufbahn übergehen. Und von dort aus kann man ganz einfach die aus dem Blut rausfischen und wie Art herausdialysieren, damit sammeln. Das ist eigentlich heutzutage Standard. Dann gibt es noch die gute alte Knochenmarkstransplantation, so wie es initial gemacht worden ist. Da ist es tatsächlich so, dass der Patient oder der Spender im Operationssaal liegt und es wird vom Becken Knochenmark gesammelt. Ja, und zwar 1 Liter, 1,5 Liter, also es sind enorme Mengen. Und dieses Knochenmark wird gefiltert und dann direkt dem Patienten, der transplantiert wird, angehängt. Intravenös. Und letzten Endes, das ist die neue Entwicklung, eben das Nabelschnurblut. Da zu der Geburt befinden sich noch sehr viele Stammzellen im Blut, sehr junge Stammzellen, die ein hohes Potenzial haben und die man aus der Plazenta sozusagen isolieren kann. Ja, das heißt, die Probe wird in etwa 50 Milliliter, 150 Milliliter sein, 200 Milliliter, so relativ gering, sind enorm viele Stammzellen drinnen, die sehr hochpotent sind. Wenn man sich das anschaut, wenn man sich die Unterschiede vergleicht, sie sind ähnlich, aber nicht ganz gleich. Periphere Blutstammzellen haben ein sehr schnelles Engraftment, das heißt, wenn man es dem Patienten gibt, die brauchen ca. 10 Tage im Durchschnitt, bis sie diese differenzierten Zellen bilden. Aber es kommt zu einem erhöhten Auftritt von so einer Graft versus Host Disease, das heißt, wenn man das von einem Fremdspender isst, dass sich diese Stammzellen gegen den Empfänger richten. Ja. Das ist wieder das Immunsystem ausgetauscht und es wird der Empfänger angegriffen. Das Knochenmark ist eben eine verminderte Abstoßungsreaktion oder diese Graft versus Host Therapie. Es hat den Vorteil, dass man den Spender nicht mit Hormonen stimulieren muss. Und das ist ein Nachteil, es muss in Vollnarkose gemacht werden. Das Nabelschnurblut hat eine hohe Immunokompatibilität, das heißt, der HLA-Typ muss nicht 100% gematcht sein. Das sind sehr junge Zellen, das Immunsystem ist jung, es ist noch nicht angelegt, die T-Zellen, und die passen sich sehr gut an den Empfänger an. Der Nachteil ist, es sind halt relativ wenig Stammzellen, die man bekommt, und das Engraftment ist dementsprechend dauert länger. Wenn man sich das anschaut, wie sich das im Laufe der Jahre entwickelt hat, die blauen Balken sind die Knochenmarkstransplantationen, bis 1999 waren die führend. Dann ist die periphere Blutstammzelltransplantation gekommen, die sich mittlerweile durchgesetzt hat. Und seit ca. 2005, 2006 sind die großen Arbeiten erschienen, werden die Zahl der Nabelschnurbluttransplantationen immer mehr. Was man nicht vergessen darf, wenn man von einer Stammzelltransplantation spricht, ja, das sind nicht nur Stammzellen. Ja, das ist wie ein Eisberg, kann man sich das vorstellen, wo halt unter anderem Blutstammzellen drinnen sind, aber es sind T-Lymphozyten drinnen, es sind Stromazellen drinnen, es sind B-Lymphozyten, es sind Granulozyten. Das heißt, es ist eine sehr unreine Population, die der Patient bekommt. Ganz kurz, die zwei großen Arten von Transplantationen, die sogenannte autologe hämatopoietische Stammzelltransplantation. Da wird bei dem Patienten selbst vorher die Stammzellen entnommen, die werden eingefroren, dann bekommt der Patient eine sehr hohe Chemo- oder Strahlentherapie, die letal wäre. Das heißt, er würde das nicht überleben oder nur sehr schlecht überleben. Und nach dieser letalen Behandlung bekommt er seine eigenen Stammzellen wieder zurück, die dann das Blutsystem erneuern. Diese Form der Therapie ist eine Art Rescue, eine Rettungstherapie. Ja, das heißt, man kann einfach viel Chemotherapie geben und der Patient erholt sich durch seine eigenen Stammzellen wieder. Es ist, die Mortalität ist sehr gering, bei ca. 3%. Und es ist eigentlich eine sehr sichere Methode. Grundsätzlich, wann wird es angewandt, diese Form, die autologe Transplantation, bei chemosensitiven Tumoren, wo man sagt, wenn ich mehr Chemotherapie nehme, dann wirkt es auch besser. Ja, also wenn sozusagen eine Dosisabhängigkeit der Tumoren besteht, wie zum Beispiel beim multiplen Myelom, bei den Lymphomen. Und neuerdings auch gilt als Neustart des Immunsystems bei Autoimmunerkrankungen. Multiple Sklerose, systemische Sklerose und Morbus Crohn wurden bereits sehr erfolgreiche Studien erzielt. Hat den Sinn, dass sozusagen diese Art klonalen oder polyklonalen autoimmunologische Zellen zerstört werden, die wie maligne Zellen sind. Und dadurch, wenn sich das neue Immunsystem bildet, dass die Autoimmunität ausgelöscht wird. Das ist sehr vielversprechende Therapie. Die andere große Gruppe der Transplantationen ist die allogene hematopoietische Stammzelltransplantation. Das heißt, es wird von wem Fremden genommen. Das kann entweder Geschwisterspender sein, ein Fremdspender, auch Nabelschnurblut zählt dazu und neuerdings auch eine sogenannte haploidente Transplantation, wo sozusagen die eigenen Kinder oder Eltern genommen werden können. Wird in Deutschland sehr erfolgreich durchgeführt, die haploidente Transplantation, bei uns in Österreich noch nicht. Diese Art von Therapie ist eine ganz andere Art der Therapie im Vergleich zu Autologen. Das ist eine immunologische Zelltherapie. Was wir machen, ist, wir tauschen das Immunsystem aus. Ja, und dieses neue Immunsystem erkennt die bösen Zellen, die Leukämiezellen, die Lymphomzellen oder Tumorzellen und zerstört diese. Allerdings leider nicht nur diese Zellen, sondern sie können auch den Körper angreifen des Empfängers. Es ist 20% Mortalität und das sind junge Leute, von denen wir hier sprechen, die 40 Jahre alt sind, keine Komorbiditäten haben. Also das muss man bedenken, das ist eine sehr toxische Therapie und die wird eigentlich nur angewandt, wenn man sozusagen mit dem Rücken zur Wand steht und es keine anderen Optionen gibt. Der Vorteil ist eben der Graft versus Leukämie oder Lymphoma-Effekt, den ich erwähnt habe. Die Therapie selbst, die der Patient bekommt, ist die sogenannte Konditionierungstherapie. In erster Linie dient sie dazu, das eigene Immunsystem so weit zu unterdrücken, dass die neuen Stammzellen und Immunzellen eingeführt oder eingeschleust werden können. Und zweitrangig ist es natürlich auch ein Antitumoreffekt. Der Nachteil ist eben diese Graft versus Host Disease, wo dieses neue Immunsystem den Empfängerkörper als fremd erkennt und ihn beginnt zu attackieren. Es ist wie eine schwere Autoimmunerkrankung, die mitunter tödlich verläuft. Wenn man sich das anschaut, die orangen Balken sind die autologen Transplantationen, das sind multiple Myelome, Non-Hodgkin-Lymphomen und Hodgkin-Erkrankungen. Das sind die hauptsächlichen Indikationen. Die grünen Balken sind die allogenen Transplantationen und das sind führend die akuten Leukämie, akute myeloische, akut lymphatische Leukämie und angeborene Stoffwechselerkrankungen bei den Kindern. Was man sieht im Verlauf der Jahre, sind die Patienten immer älter geworden, weil man hat früher gedacht, das ist sehr toxisch, das können nur Junge aushalten. Mittlerweile werden die Patienten immer älter und man transplantiert allogen mittlerweile bis zu 65, 70 Jahren, bei den Autologen 75, 78 Jahre. Man nimmt eigentlich das chronologische Alter. Wenn der Patient fit ist, dann hält er das aus. Also so viel Unterschied zu einer schweren Chemotherapie ist da nicht mehr. Woran versterben die Patienten? Bei der autologen Transplantation hier herüben zu einem Dreiviertel durch den Krankheitsrückfall. Ja, es ist nicht sicher, dass diese autologe Transplantation tatsächlich zur Eradikation der bösartigen Zellen führt. Bei der allogenen Transplantation ist zu 50% versterben die Patienten an Rückfall, aber es ist eben 16% der Patienten versterben an dieser Graft-versus-Host-Erkrankung, an Infektionen. Nicht zu unterschätzen sind die späteren, die sekundären Leukämien, Lymphomen, die der Patient durch die hohe Chemotherapie erlitten hat, also 15 Jahre, 20 Jahre später, wenn der in der Jugend transplantiert worden ist. Wenn man sich das anschaut, allogene Transplantation, ca. 60% der Patienten leben nach 10 Jahren. Also wir haben 40% der Patienten verloren über 10 Jahre. Und da sieht man noch einmal aufgeschlüsselt, es ist der Krankheitsrückfall, die GVHD und Infektionen die wichtigsten Todesursachen. Bei all denen möchte ich noch zu guter Letzt das kurz in Perspektive setzen, die Stammzellen. Ja, und zwar, was man hier sieht, sind die Jahre von 1966 bis 2012. Und das sind die Publikationen, die das Wort sozusagen Stammzelle im Titel drin hat. Und was man hier sieht, die sind explodiert. 2012 haben wir mehr als 22.000 Publikationen mit dem Wort Stammzellen im Titel. Das sind 54 Arbeiten pro Tag, die da rauskommen. Also das ist ein riesiges Feld. Ja. Im Vergleich dazu, hier unten das Blaue, sind die Arbeiten zur Raucherentwöhnung. Ja. Die sind eigentlich seit dem Jahr 2000 ziemlich gleich geblieben. Das ist überhaupt nicht sexy, eigentlich, das interessiert nicht viele Leute. Hier herüben, wenn man sich das anschaut, wenn man die Leute bringen könnte, zu rauchen aufzuhören, dann würde man ungefähr 6 Millionen Menschen das Leben retten, weltweit. Während die Stammzelltransplantation, die ist hier unten, der Balken ist nicht verschwunden, der ist da, das ist ein kleiner Strich, da reden wir von ca. 18.000 Transplantationen im Jahr. Das heißt, gesundheitspolitisch ist die Stammzelltransplantation eher im Hintergrund, ja, bei all dem Interesse, was geforscht wird, muss man dazu sagen, fairerweise. Ganz kurz zusammengefasst, hämatopoietische Stammzellen, die grünen Balken, man sieht es hier, sind sozusagen die Indikationen, die klinisch gesichert sind. Ja, das sind Leukämien, Lymphome, Multiples Myelom, Sarkome, Hodentumoren. Auch die angeborenen Stoffwechselerkrankungen, Morbus Gaucher, Niemann-Pick, Morbus Faber. Die gelben Balken sind im Moment in Erprobung. Da gibt es Studien dazu, die sind vielversprechend, aber die werden bereits angewandt. Es sind bei Autoimmunerkrankungen, wie ich gesagt habe, Multiple Sklerose, Lupus erythematodes, systemische Sklerose, die mesenchymalen Stammzelle, der Professor Fischer wird darauf ein bisschen eingehen noch, auch die haben es nicht in den klinischen Alltag geschafft. Sehr vielversprechend. Werden angewandt bei Graft-versus-Host-Disease, Autoimmunerkrankungen, Myokardinfarkt, Knochendefekte, ein großes Anwendungsgebiet, aber im Moment sind sie noch nicht in den klinischen Guidelines drinnen. Ja. Rote Balken, das sind die vielversprechenden die Therapien, die im Moment noch gar nicht klinisch angewandt werden, sind eben die embryonalen Stammzellen, induzierte pluripotenten Stammzellen, Hautstammzellen, endotheliale Stammzellen und so weiter. Und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wenn Sie welche Fragen haben, bitte.